Hallo und herzlich willkommen, liebes Christusforum, zu unserer neuen Predigtreihe. Und ja, wir haben nicht nur eine neue Predigtreihe, sondern auch einen neuen Aufnahmeraum, heute mal aus dem Obergeschoss. Das heißt, wir sind in eine neue Liga aufgestiegen, würde ich sagen. Zumindest was die Höhe über Meereshöhe angeht. Aber wir haben auch eine neue Predigtreihe. Und diese neue Predigtreihe, wie ihr bestimmt schon erfahren habt und was er auch letzte Woche schon angekündigt hat, trägt den Titel Tongefäße. Und ihr fragt euch vielleicht, warum Tongefäße? Ist das jetzt eine Vortragsreihe über Keramik und wie man irgendwie so cooles Zeug aus Ton herstellt? Und naja, das ist es nicht. Das ist auch ganz gut, weil ich hatte nämlich keine Ahnung von Keramik. Die Predigtreihe hat ihren Titel von unserem Kernvers. Und diesen Kernvers möchte ich gleich mal zu Anfang vorlesen, damit einfach klar ist, worauf wir uns beziehen. Und zwar steht er in 2. Korinther 4, Vers 7. Und da steht folgender Satz: Diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind. Damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Es geht uns darum, zu zeigen, wie Gott Menschen benutzt, die hier mit zerbrechlichen Tongefäßen verglichen werden. Menschen, die an sich schwach sind, aber die durch Gott stark werden und die Gott benutzt, um seine Ziele zu erreichen, nämlich Menschen zu retten zu seiner Ehre. Und die Gruppe von Menschen, die wir uns anschauen, die praktisch stellvertretend stehen soll für diese Tongefäße, das ist eine Gruppe von Menschen, die hat Gott vor sehr, sehr langer Zeit benutzt, um sein Volk, nämlich Israel, zu warnen, dass sie vor ihren schlechten Wegen, dass sie von diesen Wegen umkehren sollen, weil sonst nämlich die Strafe folgt. Und diese Menschen sind die Propheten. Und die Propheten benutzt Gott heute sogar noch, um uns zu erreichen, weil diese Botschaften, die die Propheten an das Volk, dem Volk gebracht haben, diese Botschaften wurden aufgezeichnet. Und die finden wir in der Bibel, in den verschiedenen Büchern, teilweise in den Königen, teilweise in den Prophetenbüchern selber. Und genau auf diese Menschen werden wir uns beziehen. Es geht darum zu sehen, wie Menschen von Gott benutzt werden, obwohl sie eigentlich an sich nicht dafür geeignet wären, sich in dieser Art und Weise, wie Gott sie benutzt, von Gott nutzen zu lassen. Das Ding ist, wir starten heute mit einem ziemlich extremen Beispiel, was das angeht. Ein sehr extremes Beispiel. Und das will ich mal am folgenden Beispiel deutlich machen. Ich weiß nicht, woran du gedacht hast, als die Worte Schwäche fielen oder woran du so denkst, wenn du das Wort zerbrechliches Tongefäß hörst, auch noch mit diesem zerbrechlich vorne dran. Also ich denke da so an Menschen wie David oder Abraham. David zum Beispiel, das war ein Mensch, von dem sagt Gott selber, dass er ein Mann nach seinem Herzen war, also dass er prinzipiell einfach ein Mensch war, der von seiner Einstellung so war, wie Gott sich das gewünscht hat. Und das war ein Mensch, der war Gott eigentlich über sein ganzes Leben zur meisten Zeit gehorsam. Er hat sich von Gott benutzen lassen, wurde von Gott zum König von Israel gemacht und hat auch noch ganz viel in der Bibel geschrieben, ganz viele Psalmen und ist dann sogar noch der Vorfahr von dem Messias geworden. Der hat aber auch Fehler in seinem Leben gemacht und zwar, Fehler ist ein gutes Wort, er hat ganz schlimme Dinge getan, wie wir alle wissen, er hat einen Mord auf dem Gewissen, einen Ehebruch. Und das sind so Sachen, da denke ich an zerbrechliche Tongefäße. Das sind Menschen, die benutzt Gott und die lassen sich auch gerne von Gott benutzen und gebrauchen. Aber die machen immer wieder Sachen, wo man sich denkt, okay, irgendwie passt das hier nicht zusammen. Und dann ist es doch wieder cool zu sehen, wie Gott die trotzdem benutzt. Das Ding ist, der Typ, den wir uns heute anschauen, auf den passt diese Beschreibung nicht so ganz, weil der ist an sich menschlich gesehen nicht schwach. Der hat sogar einen ziemlich starken Willen. Sogar einen so starken Willen, dass er versucht, seinen eigenen Willen gegenüber Gottes Willen durchzusetzen. Der Mann ist auch nicht unerfolgreich, wie wir gleich sehen werden, sondern sein Dienst ist ausgesprochen erfolgreich, hat eine 100%-Quote, was seine Missionsarbeit angeht, aber das werden wir uns gleich genauer anschauen. Aber der Mann ist jemand, der sich von Gott gar nicht gebrauchen lassen will und deswegen ist es irgendwie so krass, dass wir heute gerade mit diesem Extrembeispiel starten, weil, nochmal, wir wollen uns Menschen anschauen, die schwach sind und die Gott trotzdem benutzt und der Typ, den wir uns heute anschauen, der will sich gar nicht von Gott gebrauchen lassen. Und die Rede ist von Jona, dem berühmt-berüchtigten Propheten Jona. Ein Klassiker in jeder Kinderstundengeschichte, weil ein Wal drin vorkommt oder ein großer Fisch, was auch immer das von beiden war. Das ist natürlich immer ganz cool. Und dann doch jemand, der eigentlich nicht gerade dafür bekannt ist, dass er sich von Gott gebrauchen lassen wollte. Und um diesen Menschen wollen wir uns heute anschauen und um diesen Menschen wird sich die Predigt drehen. Und ich möchte gleich einfach mal anfangen, so ein bisschen zu beschreiben, wie das Ganze zustande gekommen ist, wie Jonas seinen Auftrag überhaupt erhalten hat und wie er darauf reagiert hat. Und zwar war das folgendermaßen. Jona, der war schon vorher Prophet. Der hat zu Zeiten von einem der Könige von Israel, hat der halt Botschaften ans Volk gebracht oder beziehungsweise an diesen König direkt. Und das heißt, wir sehen, das ist keiner, den hat Gott irgendwie neu berufen, sondern der war schon vorher Prophet. Und dann gibt Gott diesem Propheten einen neuen Befehl. Und zwar lautet der Befehl, geh nach Ninive, um dort zu predigen. Er soll den Bewohnern sagen, dass, also den Niniviten soll er sagen, dass ihre Bosheit vor das Angesicht Gottes gekommen ist. Ich setze das so ein bisschen in Anführungszeichen, weil das ist so ein bisschen, naja, das ist so ein bisschen alter Sprachgebrauch. Ich nenne es mal Lutherdeutsch. Ja, ihre Boshaftigkeit ist vor das Angesicht Gottes gekommen, bedeutet im Prinzip, Gott hat die ganze Zeit gesehen, was da für ein Mist abgeht, mal so auf gut Deutsch gesagt, und jetzt ist Gott gewillt zu handeln und möchte diese Stadt dementsprechend bestrafen. Was in dem Fall bedeutet hätte, dass die ganze Stadt vernichtet worden wäre, dem Erdboden gleichgemacht worden wäre. Das sehen wir in verschiedenen Beispielen im Alten Testament, wie zum Beispiel Sodom und Gomorra. Da hat Gott auch ihrer Bosheiten gedacht. Und naja, das Ganze ist nicht gut ausgegangen für die Leute von Sodom und Gomorra. Das Ganze ist aber ein ziemlich ungewöhnlicher Auftrag, weil, ich hatte das ja eben schon so ein bisschen angedeutet, die Propheten, die wurden eigentlich eher zum Volk Israel geschickt. Klar, es gibt auch irgendwie teilweise Weissagungen über Völker, die nicht Israel waren, wie über Babel und Ägypten in den verschiedenen Prophetenbüchern. Aber eigentlich war es primär die Aufgabe der Propheten, zum Volk Israel zu sprechen und sie zu warnen. Und jetzt gibt Gott Jona diesen Auftrag, zu den Niniviten zu gehen. Und ich kann ja mal ein bisschen was über Ninive erzählen. Ninive war eine Stadt, die liegt im heutigen Irak. Das ist weit weg vom heutigen Israel und auch noch weit weg vom damaligen Israel. Das war nämlich damals das Assyrische Reich. Das heißt, es war eine Stadt, die Hauptstadt der Assyrer. Eine Weltstadt, würde man heute sagen. Eine Weltstadt, die Hauptstadt von einer Weltmacht. Und diese Assyrer, die waren nicht zimperlich, die waren ziemlich bekannt für ihre Brutalität und auch mal bekannt dafür, andere Völker, wenn sie die dann erobert haben, zu entwurzeln, also zu verschleppen und in andere Gebiete ihres Reiches zu transportieren. Und genau das ist später auch mit Israel passiert. Zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber es ist ein Volk, das Israel eher feindlich gesinnt ist. Und ausgerechnet zu diesem Volk schickt Gott jetzt Jona. Und nun ja, Jona, der fragt nicht groß nach, der diskutiert jetzt nicht mit Gott und sagt, naja, das ist ja jetzt komisch, bisher sollte ich immer zu den Israeliten gehen, jetzt schickst du mich ausgerechnet nach Ninive, was soll das Ganze denn? Nein, Jona macht sich direkt auf den Weg, und zwar genau in die entgegengesetzte Richtung. Jona geht nach Jaffo. Jaffo, das ist eine Stadt am Mittelmeer. Jetzt haben wir so ein bisschen eine Karte im Kopf, Israel liegt am Mittelmeer. Richtung Osten geht es nach Ninive, beziehungsweise Richtung Norden, weil Osten ist eine Wüste, das heißt, man muss erstmal nach Norden gehen und dann erst nach Osten. Aber er geht nach Westen, um nach Tarsis zu segeln. Tarsis, das ist ein alter Begriff für Spanien. Und naja, ihr müsst euch das so überlegen, Amerika gab es damals, also gab es damals schon, aber man wusste noch nicht, dass es das gab, jedenfalls in Israel. Und das heißt, Jona will zu dem Punkt, der am weitesten im Westen entfernt liegt von Ninive. Das ist Jonas Reaktion darauf. Erstmal abhauen. Nicht groß diskutieren. Also Jona segelt los. Und Gott lässt Jona nicht so einfach davon kommen. Gott schickt einen gigantischen Sturm. Ein Sturm, der so schlimm ist, dass dieses Boot, auf dem er segelt, zu zerbrechen droht. Das Schiff ist kurz vor dem Untergang. Und die einzigen, die das mitkriegen, sind die Matrosen, weil Jona, der ist im Bauch des Schiffes und schläft. Finde ich auch wieder interessant. Der scheint eine Seelenruhe zu haben und offensichtlich auch eine Resistenz gegen Seekrankheit. Ich weiß nicht, wie das euch also gehen würde. Ich glaube, mir würde ganz schön schlecht werden in so einer Situation. Aber Jona, der schläft. Man würde sagen, den Schlaf der Gerechten, aber das ist in dem Fall nicht unzutreffend. Eher so den Schlaf des Ungehorsamen und naja, er hat offensichtlich sehr viel Ruhe über seine Entscheidung. Die Seeleute, die sind nicht so ruhig, die sind ziemlich beunruhigt und gehen zu Jona runter und sagen ihm, hey, wir haben hier ein Riesenproblem, mach doch mal was, ruf doch mal deinen Gott an. Weil das machen die Seeleute auch, das war damals noch so. Da hat man versucht, noch seine Götter zu mobilisieren, um sich aus dieser Situation rauszukriegen. Und was dann passiert, ist echt cool. Also, wie die ganze Geschichte ausgeht, ist mega und lehrt uns sehr viel über dieses Thema, was wir uns eben angucken wollen, wie Gott Leute benutzt, die eigentlich dazu gar nicht geeignet sind. Und dazu möchte ich euch diese Geschichte einfach mal in Teilen vorlesen. Und zwar ist die erste Stelle aus Jona 1, Vers 4 bis 10. Ich lasse euch jetzt so ein bisschen Zeit, weil ich habe mir hier so ein Benzel reingemacht, von daher ist das unfair, dass ich schneller bin als ihr. Also, ich lasse euch ein bisschen Zeit. Jona kommt nach Obadja und vor Micha. Dann könnt ihr mal aufschlagen, Jona 1. Ich möchte vorlesen, Jona 1, Vers 4 bis 10. Da warf der Herr einen heftigen Wind auf das Meer. Und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Und die Seeleute fürchteten sich und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um sich zu erleichtern. Jona aber war in den unteren Schiffsraum hinabgestiegen und hatte sich hingelegt und war in tiefen Schlaf gesunken. Und der Obersteuermann trat zu ihm und sprach, was ist mit dir, du Schläfer? Stehe auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott unser gedenken, dass wir nicht umkommen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, tu uns doch kund, um wessen Willen uns dieses Unglück trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Welches ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vom Angesicht des Herrn wegfloh, denn er hat es ihnen mitgeteilt. Ja, ziemlich üble Situation für Jona. Das Schiff ist nicht nur am Untergehen, sondern er ist auch noch derjenige, der dafür verantwortlich ist. Man sollte daraus jetzt keine Regel machen, also dieses lose Werfen ist sicherlich nicht was, was immer funktioniert. Aber in dem Fall hat Gott es dann dazu benutzt, um Jona so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass er schon verantwortlich für die Situation ist. Und naja, das ist eine ziemlich prekäre Situation und Jona managt das in einer interessanten Art und Weise. Er sagt nämlich den Männern, wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, dann müsst ihr mich über Bord werfen. Und diese Männer sind ziemlich straight, also ziemlich integer, würde man sagen. Die wollen ihn nämlich nicht über Bord werfen. Die versuchen, da rauszurudern, aber schaffen es nicht. Und schließlich entscheiden sie sich dann doch dazu, ihn über Bord zu werfen. Und dann hört der Sturm auf. Aber was dann passiert, ist ein viel größeres Wunder als die Tatsache, dass der Sturm einfach aufhört, nachdem sie Jona über Bord schmeißen. Das viel größere Wunder ist, dass diese Männer, die eben noch jeder ihren Gott angerufen haben, und das waren irgendwelche Nichtgötter, das waren Götzen, das war irgendwie Holzstein, das zu irgendwas geformt wurde, oder irgendein ausgedachter Kult, jedenfalls nicht der wahre Gott. Aber diese Männer, die vorher noch ihre Götzen angebetet haben, erkennen den wahren Gott. Sie erkennen den Gott, der die Himmel und die Erde geschaffen hat und der sie geschaffen hat und der auch diese Situation in seiner Hand hatte. Das steht in Vers 16, Jona 1, Vers 16, das möchte ich auch nochmal vorlesen. Und die Männer fürchteten sich vor dem Herrn mit großer Furcht und sie schlachteten dem Herrn Schlachtopfer und taten Gelübde. Sie schlachten dem Herrn Schlachtopfer und tun dem Herrn Gelübde. Und bei mir steht, in meiner Übersetzung steht der Herr in Großbuchstaben. Ich weiß nicht, vielleicht steht bei dir Jehova oder Jahwe, je nachdem, welche Übersetzung du verwendest, aber es bedeutet, dass an dieser Stelle nicht irgendwie der allgemeine Name für Gott steht im Alten Testament, weil den gibt es auch. Dem hebräischen Begriff für Gott, El, den kann man für jeden beliebigen Gott verwenden. Das war dann halt irgendein El, irgendein Gott. Aber dieser Name, das ist der Name des wahren Gottes, des Gottes Israel, des Ewigen, der Himmel und Erde geschaffen hat, wie Jona das hier sagt. Und genau vor diesem Gott fürchten sich die Männer. Diese Männer erkennen, wer der wahre Gott ist, wer diesen Sturm geschickt hat und wer diesen Sturm auch wieder von der Erde nehmen konnte. Und sie tun ihm Gelübde. Gelübde, das heißt in dem Fall tatsächlich, dass sie zu ihm plötzlich gehören, dass sie ihm Treue schwören, in Anführungszeichen. Diese Männer haben sich, wie wir es heute sagen würden, bekehrt und sind zum Glauben an den wahren Gott gekommen und damit nicht nur vor diesem Sturm errettet worden, sondern noch vor viel Schlimmerem. Diese Männer erkennen den wahrhaftigen Gott. Und Gott benutzt dafür einen Mann, der gerade vor diesem Auftrag, den er ihm gegeben hat, weggelaufen ist. Gott schickt Jona, damit eine heidnische Stadt von ihm erfährt. Jona haut ab und Gott benutzt Jona, damit heidnische Seeleute von dem wahren Gott erfahren und sich in dem Fall dann sogar bekehren. Das nur mal so im Hinterkopf behalten. Zu was Gott Jona verwendet, trotz seines latenten Unwillen, eigentlich offensichtlichen Unwillen, Gott zu dienen, in dem Fall. Nun, die Männer sind gerettet, das ist schön und gut. Die Frage ist, was passiert mit Jona? Der ist jetzt aufs Meer geworfen worden, der Sturm ist zwar weg, aber so allein auf hoher See, selbst wenn man ein guter Schwimmer ist, ist man jetzt nicht so mit den besten Überlebenschancen ausgestattet. Und ja, da ist er so. Und Gott hat aber auch Jona nicht vergessen. Gott hat nicht den Sturm geschickt, um Jona jetzt loszuwerden und umzubringen, sondern Gott schickt einen Fisch oder auch einen Wal oder einen Fischwal, was auch immer, irgendein Lebewesen. Ich bleibe jetzt mal bei Wal. Ich bleibe bei Fisch, weil in meiner Übersetzung steht Fisch drin. Auf jeden Fall ein großes Meereslebewesen, damit dieser Fisch Jona verschluckt. Das ist auch nicht dazu da, um Jona umzubringen, sondern um Jona zu retten. Eine ziemlich unorthodoxe Art und Weise, aber dieser Fisch tut seinen Job und Jona überlebt. Und dann hat Jona Zeit. In diesem Fischmagen, wo es wahrscheinlich ziemlich warm ist und ziemlich stinkt, nachzudenken. 3 Tage lang. Und Jona kehrt um. Jona tut Buße. Buße, das ist auch wieder so ein altes lutherdeutsches Wort. Das bedeutet, dass er im Inneren anfängt, seine Wege zu überdenken und zu erkennen, dass er falsch gehandelt hat und davon auch umzukehren. Und genau das passiert. Jona kehrt um und bittet Gott, dass er ihn rettet. Und Gott erhört ihn. Gott befiehlt dem Fisch, dass er Jona ans Land ausspuckt. Das macht der Fisch dann auch. Der ist ziemlich gehorsam. Und Jona ist gerettet. Und dann passiert eigentlich irgendwas, was auch schon wieder irgendwie absurd ist. Gott gibt Jona erneut diesen Auftrag, nach Ninive zu gehen, um zu predigen. Gott gibt Jona eine zweite Chance. Diesem Mann, der nach unseren Maßstäben, was geistlich reif zu sein und Gott gehorsam zu sein, um sich von Gott gut gebrauchen lassen zu können, total widerspricht. Ein Mann, der total ungeeignet ist, den schickt Gott jetzt zum zweiten Mal. Er hätte sich ja auch jemand anderen aussuchen können. Ich meine, Israel war ein großes Volk, das hatte mehrere Millionen Mitglieder, oder also es gab mehrere Millionen, die zu diesem Volk gehörten, und Gott hätte sich jeden von denen aussuchen können. Da wäre bestimmt ein motivierter Mensch dabei gewesen, aber Gott schickt Jona. Jemand, der erst ungehorsam war und, wie wir auch später sehen, auch ziemlich unmotiviert. Aber diesmal gehorcht Jona. Er hat seine Lektion gelernt, er weiß, dass er davon nicht davonlaufen kann. Und deswegen geht er jetzt nach Ninive und kündigt an, dass die Stadt in 40 Tagen zerstört werden soll. Ziemlich einfache Botschaft, aber die kommt an. Denn Jona wird hier zu einem der erfolgreichsten Missionare, die uns in der Bibel beschrieben werden. Im Alten Testament. Denn die ganze Stadt tut aufgrund der Botschaft von Jona Buße. Die ganze Stadt kehrt um. Und zwar ist das richtig abgedreht, weil diese Stadt, das ist keine kleine Stadt, das ist eine Stadt mit mehr als 120.000 Einwohnern, wie wir am Ende erfahren werden. Und das ist auch nicht so eine Art und Weise, wie die umkehren, so, ja, okay, gut, jetzt, das ist alles schlecht gelaufen, sondern die merken richtig, dass bei ihnen was schiefgelaufen ist und glauben der ganzen Botschaft, die Jona ihnen bringt. Das kann man dann direkt schön nachlesen, Jona 3, Jona 3, Vers 5. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Das mutet uns jetzt vielleicht ein bisschen komisch zu, also das mutet ja, ist schon ein bisschen komisch. Also sich so ein Sacktuch kleiden und in Asche setzen, aber das war so, in dieser Kultur, in dieser Zeit war das ein Zeichen von Trauer. Da hat man mit gezeigt, mir geht's gerade nicht gut, mir geht's gerade richtig schlecht, ich trauere gerade. Diese Leute haben über ihre eigenen Wege getrauert. Die haben sich in Sack und Asche, haben die Buße getan, die haben nicht gegessen, nicht getrunken, einfach nur als Zeichen dessen, dass sie verstanden haben, dass in ihrem Leben was falsch läuft. Und die Nineviten, die gehen da sehr weit mit, die lassen das sogar ihre Vieh machen, also sogar die Tiere müssen, dürfen nicht trinken und müssen in Sack und Asche Buße tun. Ist vielleicht auch ein bisschen seltsam, aber gut, die kannten Gott auch noch nicht vorher. Von daher kann man es ihnen, glaube ich, nachsehen, dass sie an dieser Stelle in dieser Art und Weise reagiert haben. Aber man merkt, die meinen das ernst. Die meinen das ernst mit ihrer Umkehr. Und Gott reagiert darauf. Gott sieht das Ganze. Und Gott verschont diese Menschen, diese 120.000 Einwohnerstadt. In Jona 3, Vers 10 steht, und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Weg umgekehrt waren. Und Gott ließ sich des Übels gereuen, wovon er geredet hatte, dass er es ihnen tun wollte und tat es nicht. Gott gebraucht einen ehemals ungehorsamen und, wie wir auch gleich sehen werden, sehr schlecht motivierten Jona, um mehr als 120.000 Leute vor dem sicheren Tod zu retten. Mehr als 120.000. Durch diesen Mann. Was lernen wir daraus? Über Gott erstmal. Gott ist groß, viel größer, als wir uns das jemals vorstellen könnten, und er kann offensichtlich auch jemanden wie Jona gebrauchen, um seine Ziele durchzusetzen, der wieder will. Und dann, wenn er will, auch noch nicht motiviert ist, nicht die richtige Herzenseinstellung hat. Werden wir gleich auch nochmal was zu sehen. Und das andere ist, Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig gegenüber den Nineviten, denn Gott möchte, dass Menschen von ihrem Weg umkehren. Gott möchte ja nicht, dass Gott hat keinen Gefallen daran, dass Menschen einfach umkommen aufgrund ihrer schlechten Taten. Das sagt er auch nochmal an anderer Stelle ganz deutlich. Gott möchte, dass Menschen umkehren und erkennen, dass er der wahre Gott ist. Und Gott möchte Menschen verschonen. Und Gott ist auch barmherzig gegenüber Jona, denn der war ihm einfach mal so direkt, ja, wie als ob er ihm ins Angesicht gespuckt hätte, so drückt es ein Kumpel von mir immer gerne aus. So in dieser Art und Weise war Jona ungehorsam gegenüber Gott. Und Gott verschont ihn und benutzt ihn sogar noch dafür. Und an dieser ganzen Sache, Tatsache, dass Gott Menschen retten möchte, da hat sich auch seit dieser Zeit bis heute nichts dran verändert. Gott möchte auch heute noch Menschen retten. Denn auch für uns heute gilt das Gleiche wie für die Nineviten. Wir gehen oder gingen in unserem Leben Wege, die vor Gott einfach falsch sind, die vor Gott, die Bibel geht so weit, zu sagen, ein Greuel sind, etwas, was richtig grauenhaft in Gottes Augen ist. Und genau wie für die Nineviten gilt für jeden von uns eine persönliche Frist. Nur ist sie nicht 40 Tage lang und wir wissen auch nicht, wie lang diese Frist ist. Denn diese Frist wird dadurch definiert, dass in der Bibel Folgendes steht, das könnt ihr im Hebräerbrief durchlesen, da steht nämlich, dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und dieses Gericht trifft jeden von uns, weil jeder von uns persönlich schuldig vor Gott geworden ist. Und wenn du mir nicht glaubst, dass du vor Gott schuldig geworden bist, dann nimm dir eine Bibel, schlag das Matthäusevangelium auf, lies ab Kapitel 5 dir mal die Bergpredigt durch und guck, ob das, was der Herr Jesus dort sagt, wie ein Mensch sein sollte und wie er sein soll, damit er das Reich der Himmel erbt, schau mal, ob das auf dich zutrifft. Wenn du ehrlich bist, trifft es nicht auf dich zu. Wenn du ehrlich bist, hast du gegen all das oder zumindest gegen einen Großteil von dem, was da gesagt wird, schon mal irgendeiner Weise verstoßen und wenn es in deinen Gedanken ist. Dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und das Problem ist, dass dieses Gericht im Gegensatz zu Ninive nicht temporär ist. Wisst ihr, wenn Ninive wär zerstört worden in einem Mal, die ganze Stadt wäre platt gewesen, das wäre es dann gewesen. Das ist das Gericht, einmal irdisch und für einen Moment. Das Problem ist, das Gericht, das dem Menschen blüht, wenn er keine Vergebung von Gott hat und was passiert, wenn er nämlich mal tot ist, ist, dass dieses Gericht unendlich ist. Zeitlich nicht begrenzt, es ist eine Ewigkeit. Und das ist dieses riesengigantische Problem. Ja? Es gibt davon, wenn das erstmal zu spät ist, gibt es keinen Weg mehr zurück. Wenn diese Frist abgelaufen ist, hast du keine Chance mehr zur Umkehr. Dann wirst du in Ewigkeit verloren gegangen sein. Und jedes Leid, das auf dieser Erde einem Menschen passieren kann, ist, auch wenn es noch so grausam ist, zeitlich begrenzt. Und die ewige Verdammnis ist es aber nicht. Und deswegen bitte ich dich, wenn du zuhörst und Gott nicht kennst, wenn du kein Christ bist, wenn du kein neues Leben aus Gott hast, noch nie deine Sünden vor Jesus Christus bekannt hast und zu ihm umgekehrt bist und an ihn glaubst. Wenn das so ist in deinem Leben, dann sage ich dir, nimm diese Barmherzigkeit, die Gott dir gibt, an, solange du noch kannst. Ja, Gott hat seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, auf die Erde gesandt. Der Schöpfer selbst ist Mensch geworden, um an einem Kreuz für deine Sünden zu sterben, um nach 3 Tagen aufzuerstehen. Der Herr Jesus Christus ist gestorben, damit du Frieden mit Gott haben kannst, damit du Vergebung für deine Sünden haben kannst. Und deswegen sage ich dir, kehre von deinem gottlosen Weg, und dein Weg ist, wenn du nicht zu Gott gehörst, einfach per Definition gottlos. Kehre von diesem Weg um und gib Jesus Christus dein Leben. Vertraue auf das, was er getan hat. Glaub, dass er am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist und dass du in ihm Vergebung für deine Sünden bekommen kannst. Und dann wirst du dieselbe Barmherzigkeit bekommen, die die Nineviten bekommen hat. Dann wird Gott nämlich dieses Übel, was er gedenkt dir anzutun, solltest du nicht umkehren, wird er dir nicht antun. Dann wirst du gerettet. Dann wirst du statt ewiges Verderben ewiges Leben bekommen. Und das, was wir uns alle eigentlich wünschen, die wir zu Gott gehören, dass Menschen dieses ewige Leben bekommen, dass Menschen umkehren von ihren Sünden und von Gott nicht bestraft werden, das ist letztendlich genau das, was Jona hier erlebt. Und ich habe euch ja schon gesagt, der Typ hat nicht so eine gute Motivation, das werden wir nämlich gleich sehen, weil Jona erlebt hier die übelst krasse Erweckung, die man sich vorstellen kann. Die ganze Stadt kehrt um. Und Jona, der Mann Gottes, der ein Prophet ist und zum Volk Gottes gehört, dem macht das wütend. Dem macht das richtig stinksauer. Das können wir nachlesen, Jona 4, Vers 1 bis 4. Und da erfahren wir auch, was seine eigentliche Motivation war, am Anfang wegzurennen. Jona 4, Vers 1 bis 4. Und es verdroß Jona sehr, und er wurde zornig, und er betete zu dem Herrn und sprach: Ach Herr, war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Land war? Darum bin ich erst nach Tarsis geflohen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, und der sich des Übels gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach: Ist es recht, dass du zürnst? Das ist schon ein ziemlich starkes Stück. Jona wirft Gott seine Barmherzigkeit vor. Jona wirft Gott vor, dass er langsam zum Zorn ist. Dem Gott, der ihn vor dem sicheren Tod gerettet hat, aus Barmherzigkeit. Jona hat nicht gerade viele Argumente für sich selbst, um zu sagen, ja, ich sollte ja auf jeden Fall gerettet werden. Und wir erfahren auch, was der eigentliche Grund war, weswegen Jona nicht nach Ninive wollte. Also ich habe das mal früher, ich weiß nicht mehr, ob es in der Kinderstunde war, aber irgendwo habe ich mal gehört, ja, der Jona, der hatte einfach Angst vor den Assyrern. Ich glaube, Angst hatte der gar nicht so sehr. Ich glaube, und das ist auch das, was wir hier sehen, Jona wollte nicht zu den Niniviten gehen, weil er nicht wollte, dass sie gerettet werden. Jona wollte, dass diese Stadt platt gemacht wird. Jona wollte, dass dieses Gericht kommt. Er wollte gar nicht, dass die Menschen errettet werden. Und dieser barmherzige Gott, der die Stadt verschont hat und der Jona verschont hat, der reagiert darauf nicht irgendwie aggressiv, sondern fragt nur: Ist es recht, dass du zürnst? Gott kannte die Herzenseinstellung von Jona schon lange, bevor er ihn nach Ninive geschickt hat. Gott wusste, dass Jona so dachte. Und das ist vielleicht eine Frage, die man sich stellen kann und die ich euch bitte, im Hinterkopf zu behalten. Warum schickt er Jona? Warum schickt er nicht irgendeinen von den Millionen von Israeliten, der vielleicht eine Motivation gehabt hätte, eine Stadt davon abzubringen, ins Verderben zu stürzen? Warum schickt Gott diesen Mann und rettet dann durch ihn auch noch 120.000 Menschen? Das ist verrückt. Also es ist was heißt verrückt, es ist einfach groß und ziemlich krass. Und dann erteilt Gott ihm eine letzte Lektion. Ja, dieses Buch ist voller Erlebnispädagogik für Jonah. Na gut, Erlebnispädagogik immer von einer ziemlich krasseren Art und Weise, nicht so wie beim Sola, sondern halt so, naja, mit im Wal überleben und naja. Gott lässt vor der Stadt eine Staude wachsen, so eine Pflanze. Warum macht er das? Nun ja, Jonah, der ist vor der Stadt und wartet darauf, dass sie zerstört wird. Und naja, das ist im Irak, habt ihr ja schon gehört, also im heutigen Irak, da ist es ziemlich warm. Und deswegen ist es schön, dass Gott, also schön für Jonah, dass Gott so eine Pflanze wachsen lässt, weil dann hat Jonah Schatten und muss dann nicht in der prallen Sonne sitzen. Nur nachts kommt dann ein Wurm und zerfrisst diese Staude, beziehungsweise die Wurzel der Staude, und die geht kaputt. Übrigens das einzige Lebewesen in diesem Buch, was tatsächlich stirbt. Im Buch Jonah überleben alle, bis auf die Pflanze. Und dann sendet Gott zu allem Überfluss noch einen extrem heißen Ostwind. Das sorgt dann dafür, dass Jonah der Kragen platzt. Eben hat er nicht geantwortet auf die Frage, ob es recht ist, dass du zürnst, aber jetzt wird er richtig, richtig sauer. Und Gott stellt ihm zum zweiten Mal diese Frage. Ist es recht, dass du zürnst? Zweimal kriegt Jonah den Auftrag, geh nach Ninive. Beim ersten Mal ist er ungehorsam, beim zweiten Mal gehorsam. Zweimal fragt Gott ihn, ist es recht, dass du zürnst? Beim ersten Mal antwortet er gar nicht. Dieses Mal ist er dann ehrlich und sagt, was los ist. Und das können wir nachlesen, Jonah 4, Vers 9 bis 11. Und Gott sprach zu Jonah, ist es recht, dass du wegen des Wunderbaumes zürnst? Der Wunderbaum ist die Staude. Und er sprach, mit Recht zürne ich bis zum Tod. Und der Herr sprach, du erbarmst dich über den Wunderbaum, um den du dich nicht gemüht und um den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte mich nicht über Ninive, die große Stadt, erbarmen, der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Ich denke, dieser Vers spricht einfach auch nochmal für sich und zeigt, dass Gottes eigentliches Ziel ist, dass er möchte, dass Jonah versteht, warum Gott so barmherzig ist und dass Jonah das nachvollziehen kann. Und bisher ging es ja immer viel darum, dass Gott großartig und gnädig ist und das auch definitiv war. Jetzt ist aber die Frage, was können wir uns selber hiervon mitnehmen? Für unser Leben. Neben der Tatsache, dass wir wissen, dass wir einen großartigen, barmherzigen Gott haben. Also, das, was wir erstmal mitnehmen können und was das ganze Buch, denke ich, ziemlich eindrücklich zeigt, auch nochmal in Rückblick auf unseren Leitvers, ja, mit den zerbrechlichen Tongefäßen und dass die alles überragende Kraft von Gott stammt, nicht von uns, ist, letztendlich wirkt Gott alles. Die Tatsache, die hier aufgezeigt wird, ist, dass Gott alles wirkt und sein Ziel erreicht. Egal, ob wir motiviert sind oder ob wir unmotiviert sind, egal, wie sehr wir uns anstrengen und egal, wie viel wir dazu beisteuern oder auch nicht beisteuern und ob wir überhaupt wollen oder nicht, Gott erreicht sein Ziel. Und ich möchte das Ganze nochmal mit einem schönen Vergleich untermalen. Also nochmal, Jonah, unmotiviert und auch noch unbarmherzig und falsche Herzenseinstellung. Die ganze Stadt bekehrt sich. Der hat vielleicht 40 Tage da gepredigt, wahrscheinlich sogar weniger. Da steht erst eine Tagesreise weit in die Stadt reingegangen. Vielleicht hat er so ein paar Tage da gepredigt und die tun alle Buße. Es gibt noch einen anderen. Es gibt noch Noah. Noah, der hat von Gott den Befehl bekommen, Schiff zu bauen mitten auf dem Land. Das hat er gemacht. Der war gehorsam. Der war auch motiviert. Der hat auf Gott gehört. Und wie wir lesen dann später in beiden Petrusbriefen, deswegen lest einfach mal beide Petrusbriefe, da steht auch viel über Noah drin, in den Petrusbriefen steht, dass er auch noch gepredigt hat. Und wahrscheinlich hat er das 120 Jahre lang getan. Er hat 120 Jahre lang die Menschheit davor gewarnt, dass eine Riesenflut kommt und sie alle vernichten wird. Und wenn ich mich recht erinnere, sind am Ende nur er und seine Familie in dieses gigantische Schiff eingestiegen. Noah, ein motivierter und gehorsamer Mann, redet sich 120 Jahre lang den Mund fusselig und es interessiert keinen. Keiner kommt zum Glauben, keiner kehrt um zu Gott. Und das zeigt, egal wie motiviert, wie begabt und wie toll wir auch selber sein mögen oder auch nicht toll, Gott hat es in der Hand. Gott ist derjenige, der alles wirkt. Und ohne ihn wird nichts passieren und mit ihm wird alles passieren, was er möchte. Und ohne ihn geht gar nicht, weil wenn Gott nicht hinter einer Sache steht, dann wird sie auch nicht gelingen. Und das zeigt uns, dass Gott nicht erst Menschen verändern muss, damit er sie benutzen kann. Es gibt in der Bibel zig Beispiele, wo Gott erst Menschen eine Zeit lang verändert, damit er sie dann für einen bestimmten Auftrag benutzt. Zum Beispiel Josef, der muss jahrelang in den Knast, damit er dann irgendwann mal Vizekönig von Ägypten sein kann. Aber Gott kann Menschen trotzdem verwenden, auch wenn er sie noch gar nicht verändert hat. Ja, das ist nämlich, es ist ja eigentlich total absurd. Wir schauen uns hier die Geschichte von Jona an und sehen, Gott verändert Jona erst ganz zum Ende. Ich glaube, dass er ihn am Ende verändert hat und dass Jona verstanden hat, was das Ganze sollte, denn am Ende hat Jona das Ganze ja aufgeschrieben. Also das Buch stammt ja nicht irgendwie aus der Feder von irgendwem, sondern man kann davon ausgehen, dass Jona das aufgeschrieben hat. Darum hat er wahrscheinlich auch verstanden, worum es Gott überhaupt ging. Aber das ist alles erst passiert, nachdem Gott ihn überhaupt für seinen Auftrag verwendet hat. Also dieses, ja, wenn du nicht so und so bist, dann kann Gott dich nicht gebrauchen, ist offensichtlich gar nicht so biblisch, wie das vielleicht erst klingt, weil Gott benutzt hier einen Mann, der ist total ungeeignet. Also auch ich kann Jona in vielerlei Hinsicht verstehen. Also auch, dass er, ich finde es auch ultra sympathisch, dass er so direkt mit Gott redet und nicht um den heißen Brei herum. Aber trotzdem muss man mal ganz neutral und ehrlich sagen, der Typ ist einfach aus menschlicher Sicht und ich glaube auch aus vieler Sicht aus unserer christlich frommen Perspektive gar nicht dazu geeignet, Gott in irgendeiner Weise gut zu dienen. Gott verändert erst Jona, nachdem er seinen Auftrag ausgeführt hat. Und Gott sucht sich auch nicht einen Besseren aus. Gott sucht sich auch nicht jemand aus, der motiviert ist. Es gibt zig Propheten, die hat Gott benutzt und die haben ihm aufs Wort gehorcht. Und er sucht sich den aus, von dem er schon von Anfang an wusste, was der veranstalten wird. Und ich glaube, Gott hat Jona nicht dafür verwendet, weil er niemanden hätte Besseren finden können. Sondern ich glaube, Gott hat Jona hierfür verwendet, gerade weil er ihn verändern wollte. Er hat ihn nicht verändert, damit er nutzbar ist, sondern er hat ihn benutzt, weil er ihn verändern wollte. Gott hat gesehen, dass dieser Jona ein Problem hat. Gott hat die Unbarmherzigkeit in seinem Herz gesehen. Und das Ganze ist ein Problem. Aber das ist kein Problem, und ich wiederhole es nochmal, weil Jona damit unbrauchbar für Gott gewesen wäre, sondern aus folgendem Grund. Eine fundamentale Wahrheit in der Bibel ist es, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. Ja, Gott sagt, lasset uns Menschen schaffen in unserem Bilde, damit sie über die Erde herrschen. Und das ist der eigentliche Grund, warum Gott am Anfang Menschen geschaffen hat, damit es in dieser Schöpfung jemanden gibt, mit dem Gott Beziehung haben kann. Nicht, weil Gott irgendwie Diener bräuchte. Gott kann selbst alles am besten. Gott braucht uns auch nicht. Nein, Gott hat uns geschaffen, damit wir Beziehung haben können mit ihm und damit wir in dieser Welt als sein Ebenbild, als sein Vertreter praktisch über diese Erde herrschen. Das steht im 1. Mose 1 und 2. Könnt ihr da auch gerne mal nachlesen. Ist auch ein super spannendes Thema. Auf jeden Fall sind das die beiden Dinge, für die Gott uns geschaffen hat. Als sein Ebenbild, um Beziehung mit ihm zu haben. Zu seiner Ehre, nicht zu unserer. Und durch die Sünde ist genau das beides zerstört worden. Dadurch, dass sich der Mensch von Gott abgewandt hat, ist die Beziehung zerbrochen. Und der Mensch ist auch nur noch ein Schatten seiner selbst, ist nicht mal ansatzweise mehr das, was Gott sich gedacht hat als sein Ebenbild. Und das steht auch im Römerbrief wunderbar drin mit, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, dass keiner von uns die Herrlichkeit Gottes erreicht. Das ist nämlich genau das, was Gott damit gemeint hat, dass der Mensch einfach nicht mehr das ist, wofür er ihn geschaffen hat. Er ist untauglich geworden, eben wieder dieses Ebenbild zu sein. Und alles, was Gott in der Bibel macht, auch das Evangelium, was letztendlich der Höhepunkt all dessen ist, was Gott macht, ist dazu da, in erster Linie, um den Menschen wieder eine Beziehung zu Gott zu ermöglichen und um den Menschen wieder zu seinem Ebenbild zu machen. Wir sagen häufig, wir folgen Jesus nach und wir wollen ihm ähnlicher werden, damit er unser Vorbild ist. Und das ist auch korrekt. Und das zeigt aber auch, dass genau wieder das Ziel ist, weil Jesus ist Gott. Und wir sollen ihm ähnlicher werden, damit sollen wir auch Gott irgendwie in dieser Art und Weise ähnlicher werden. Wie gesagt, nicht damit wir am Ende selbst Gott sind, aber damit wir wieder das sind, was wir ursprünglich sein sollten. nämlich sein Ebenbild, was er zu seiner Ehre geschaffen hat. Und jetzt ist das Problem, das Jona hat, eigentlich offensichtlich. Weil dieses ganze Buch ist wundervoll, weil es Gottes Barmherzigkeit in einer Art und Weise zeigt, wie man sie selten liest. Liest mal Jona durch und schaut euch mal an, wie Gott mit den Menschen handelt. Das ist wunderbar. Das ist einfach nur immer barmherzig. Manchmal ein bisschen rabiat, aber eigentlich letztendlich immer barmherzig. Was ist Jona nicht? Barmherzig. Jona ist nicht barmherzig. Und ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Jona ein Mensch war und damit sollte er eigentlich ein Ebenbild Gottes sein, was durch die Sünde, wie gesagt, wieder nicht so ist und weswegen das ja auch irgendwie die Wurzel dessen Ganzen ist. Aber Jona, der war vom Volk Gottes und der war alles nur nicht barmherzig. Und das ist auch genau das Problem, was wir als Christen haben, wenn wir ungehorsam sind oder falsche Herzenseinstellungen haben. Das Problem ist, wie gesagt, nicht mal, dass Gott uns nicht mehr gebrauchen könnte. Gott kann sogar Ungläubige gebrauchen, wenn es hochkommt. Das macht er sogar manchmal. Das ist dann wieder eine ziemlich abgedrehte Sache, aber letztendlich geht es dann weniger darum, sondern dass wir eben an diesen zwei hochwichtigen Lebensinhalten, für die Gott uns sowohl geschaffen als auch errettet hat, vorbeileben, nämlich sein Ebenbild zu sein, ihm zur Ehre, um mit ihm Beziehung zu haben, was in beiden Fällen einfach dann nicht mehr funktioniert. Das zeigt, dass es Gott viel wichtiger ist, wer du bist und wie du eingestellt bist, als was du leistest. Es ist Gott wichtiger, wer du bist, wie du in deinem Inneren denkst, wie du eingestellt bist, als was du letztendlich leistest, was letztendlich auf Neudeutsch so an Output bei dir rauskommt. An Arbeitsleistung meine ich jetzt. Und das liegt daran, dass wenn du zu Jesus Christus gehörst, dass wenn wir zu Jesus Christus gehören, dass wir in erster Linie Kinder Gottes sind. Und in erster Linie ist es dann wichtig, dass wir unserem Vater ähnlicher werden. Natürlich, Gott will uns gebrauchen, Gott möchte das alles mit uns zusammen machen. Und wenn Gott uns verändert und wir ihm ähnlicher werden, dann werden wir auch die Dinge tun, die er möchte. Aber in erster Linie ist es wichtig, dass wir erstmal in unserem Inneren und unserem Verhalten wieder das werden, wofür Gott uns eigentlich gemacht haben und damit wir unserem Vater ähnlicher werden. Und deswegen ist das, was ich mir wünsche, was wir uns von heute alle mitnehmen, ist, wenn wir errettet sind, also wie gesagt, wenn jemand unter euch ist, der noch nicht gerettet ist, dann denkt er bitte nochmal darüber nach, wegen der persönlichen Frist und dem, was der Herr für uns alle getan hat und dass er Rettung nötig hat. Und dann bitte ich denjenigen, dass er umkehrt. Aber wenn du schon umgekehrt bist, wenn du schon errettet bist, dann möchte ich dir für heute mitgeben, Gott hat alles in der Hand. Gott hatte alles in der Hand und ob du was leistest oder nicht, das Ergebnis bestimmt der Herr. Und auch wenn du an sichtbaren Erfolgen weniger vorzuweisen hast als andere Christen in deinem Dienst, vielleicht weil dein Dienst an sich, weil deine Begabung so ist, dass du weniger öffentlich in Erscheinung trittst oder weil das vielleicht einfach im Moment nicht so läuft oder weil, wie gesagt, sich eventuell gar nicht so viel sichtbare Erfolge einstellen wie bei Noah, dann möchte ich dir heute mitgeben, dass dein Dienst definitiv nicht weniger wert ist als das von anderen. Weil Gott kommt ja gar nicht darauf an, dass du am Ende besonders viel leistest. Wie gesagt, er kann selbst am besten alles. Aber es freut ihn schon, dass du dich überhaupt einbringst. Es freut ihn, dass du ihm dienen möchtest. Und deswegen ist dein Dienst viel wert, weil es ihm zu Ehre ist. Und wenn du gerade eine schwere Phase in deinem Leben hast, das kenne ich zum Beispiel auch selber. Ich habe mal Phasen in meinem Leben, da habe ich keinen Bock auf irgendwas. Keinen Bock auf Gemeinde, meistens dann auch keinen Bock auf Bibellesen und Beten. Ich empfehle dir, das dann trotzdem zu machen, weil es einem dann auch oft hilft, aus dieser Situation rauszukommen. Aber dass man Situationen kommt, und auch da bin ich schon drin gewesen, wo man echt keinen Bock hat und wo natürlich auch andere sagen könnten, theoretisch, ja, der dreht sich nur um sich selbst und der ist jetzt für Gott unbrauchbar, dann möchte ich dir sagen, in dieser Situation bist du erstens trotzdem für Gott brauchbar und zweitens ist es nicht wichtig, dass du da rauskommst, weil Gott dann mehr Arbeiter zur Verfügung hat, sondern es ist wichtig, dass du da rauskommst, weil die Beziehung zu Gott wieder in irgendeiner Weise gut sein soll. Und weil dein Vater dich liebt und weil er möchte, dass du dass du bei ihm bist, dass du ihm hinterherläufst und nicht, dass du traurig bist. Und deswegen würde ich dir sagen, suche den Herrn und versuch deswegen da irgendwie mit Gottes Hilfe rauszukommen. Aber du bist nicht unbrauchbar für Gott. Jona ist brauchbar für Gott, der eigentlich komplett unbrauchbar sein sollte. Warum sollte es irgendeiner von uns sein? Und trotzdem, immer wenn man irgendwie sowas predigt, dann könnte man ja daraus schließen, ja gut, dann lehnen wir uns alle zurück, ist ja eh alles egal, Gott macht ja alles. Aber das ist das Letzte, was ich auch selber daraus geschlossen habe und was wichtig ist, ist, auch wenn das so ist, auch wenn Gott das alles in seiner Hand hat, lasst uns ihm trotzdem dienen. Lasst uns trotzdem Gott fragen, was er von uns möchte und was er möchte, was wir für ihn tun sollen. Denn wir können voll motiviert für ihn sein und trotzdem total entspannt, weil Gott hat alles in der Hand. Wir brauchen nichts zu leisten, er leistet das. Und wir brauchen auch keinen Leistungsdruck zu haben, ihm zu dienen, weil er liebt uns trotzdem, ist trotzdem barmherzig zu uns und kann uns eventuell sogar benutzen, wenn wir keinen Bock haben. Aber lasst uns ihm dienen. Denn vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern eigentlich glaube ich, dass Gott uns durch unseren Dienst auch verändern möchte. Dass Gott gerade durch unseren Dienst uns segnen möchte. Uns selber viel mehr mitgeben möchte, als wir vielleicht anderen dadurch geben. Und das ist vielleicht auch einfach eine Motivation, einen Dienst zu tun, weil er vielleicht auch selber zum Segen wird. Nicht nur vielleicht. Und zu guter Letzt, lasst uns die Beziehung zu unserem Vater leben. Lasst uns Bibel lesen, damit wir erfahren, was Gott überhaupt von uns möchte. Lasst uns Bibel lesen, damit wir ihn kennenlernen, damit wir wissen, wie Gott ist und damit wir überhaupt wissen, was Gott möchte, wie wir sind und was Gott möchte, was wir tun. Und lasst uns beten, damit wir mit ihm kommunizieren. Lasst uns mit Gott über unseren Alltag reden. Lasst uns Gott danken für das, was er uns getan hat. Und lasst uns unser Leben mit Gott führen und unsere Beziehung mit ihm leben. Ich habe mal gehört, Kommunikation soll in einer Beziehung wichtig sein. Denn wir sind, wenn wir zu Jesus gehören, in erster Linie Kinder Gottes. Und wir sind in erster Linie geschaffen und errettet, damit wir auch genau das in unserem Leben verwirklichen, Kinder Gottes zu sein und unsere Beziehung mit ihm zu leben. Amen.